ist in aller Munde. George Bush Senior, Barack Obama und Angela Merkel sprechen über eine Art globale Weltordnung. Doch dass dieses Ziel wirklich ernst gemeint ist, bezweifelten bisher viele Systemkritiker. Nachdem nun aber Bargeldverbot, RFID-Chips und auch die Bilderberger sehr öffentlich und sehr präsent sind, müssen diese Skeptiker umdenken und vielleicht sogar zugeben, dass eine Art neue Weltordnung im Eiltempo umgesetzt wird. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu New Visier Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich habe mir heute zu diesem Thema Heiko Schrang eingeladen. Heiko, herzlich willkommen.
Hallo.
Heiko ist Publizist, Redner und Autor von Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Und es ist gerade auch von dir diese DVD erschienen mit Vorträgen, wo du Die Jahrhundertlüge 2, wo du auch diese Themen aufarbeitest. Und jetzt vielleicht mal für dich gleich die Einstiegsfrage: Was ist die NWO und wird sie gerade tatsächlich im Eiltempo umgesetzt?
Genau, ist eine sehr gute Anregung von dir. Also aus unserer Sicht wird sie also im absoluten Eiltempo umgesetzt, aber die Story an sich ist ja schon viel, viel älter. Ich sag mal, von Paul Warburg angefangen, Rockefeller und so weiter, kennen wir ja die ganzen Geschichten. Nur es ist Tatsache so, dass die meisten das als Verschwörungstheorie abgetan haben. Aber wenn man sich das genau betrachtet, was du gerade sagtest, RFID-Chip, sprechen wir wahrscheinlich später nochmal darüber, Bargeldverbot, das sind ganz klare Anzeichen dafür, dass wir eigentlich kurz davor stehen, also nicht wir, sondern die vermeintliche Elite, ihre Ziele zu erreichen.
Mhm. Du publizierst ja auch sehr viel zu dem Thema und ich habe bei dir auch gesehen, vielleicht müssen wir das gleich mal als Einstieg, wir haben beide sehr viel zu den RFID-Chips recherchiert, weil die ja auch gerade massiv überall auf Fernsehkanälen und so weiter im Kommen waren. Sind sie ja schon längst bei Haustieren und jetzt im Fernsehen, wo hatte ich es gesehen, auf dem Kinderkanal, da hattest du es ja auch mit berichtet, da fand ich es ganz krass, beim ZDF, bei Klaus Kleber, ProSieben schon länger, da war es irgendwo mal eine Frau, die sich das hat einsetzen lassen für ihren Freund und jetzt auch auf der CeBIT, wo das massiv besprochen wurde. Warum denkst du, kommt dieses Thema jetzt so massiv plötzlich?
Ich glaube, es ist momentan auch ein Bewusstseinswandel im Gange bei vielen Menschen, die spüren intuitiv, dass irgendetwas nicht stimmt. Das war vor Jahren nicht der Fall, um es mal konkret auszudrücken. Ich weiß es vor über 20 Jahren, ich habe mich schon sehr intensiv mit Politik immer befasst und gerade wenn es um die Sache RFID-Chip ging, wirklich jetzt jedem, den ich das in meinem Umfeld vor 20 Jahren gesagt habe, der mir sagt, du bist ein Spinner, kannst du völlig vergessen. Also bei so Geschichten wie Bilderberger, Freimaurer sind sie noch so ein bisschen mitgegangen. Das war auch einer der Gründe dafür, dass ich in meinen Büchern das nicht publiziert habe bis jetzt, weil die Menschheit Tatsache dafür noch nicht reif war. Aber, wie du gerade in der Anmoderation sehr gut formuliert hast, wir sind ja dabei, mit Vollgas in die Richtung zu gehen und wie du es auch noch gut gesagt hast, die ganzen Ereignisse überschlagen sich. Wenn man sich vorstellt, vor einem Jahr habe ich einen Newsletter, ich gebe ja einen regelmäßig kostenlosen Newsletter raus, so einmal im Monat, und da habe ich über den RFID-Chip schon geschrieben. Der hat so gut wie keine Beachtung gefunden. Ein Jahr später schreibe ich einen Spontanartikel, also aus dem Stegreif, aber Ursache war, die Sache, dass Kika sich anmaßt mittlerweile, ich besitze selber zwei Kinder, den Kindern schon eins zu suggerieren, wie toll es doch ist, im Unterarm einen Chip zu tragen und das in der Sendung zu zeigen, da ist mir der Kragen geplatzt. Meine Kinder waren bei mir und ein Papa-Wochenende und trotzdem, ich habe alles fallen lassen, als ich davon erfahren habe, ich sage, ihr müsst kurz warten, Papa muss was Wichtiges jetzt tun. Hab denen auch erklärt, warum, wieso, weshalb. Habe sofort einen kurzen Artikel geschrieben, den mir Facebook gepostet. Seit 2009 schreibe ich Artikel, war noch extrem erfolgreicher dabei. Aber kein Artikel jemals hat so eine Aufmerksamkeit gefunden wie dieser. Der wurde tausende Male geteilt, du weißt, was das bedeutet, auf Facebook. Über 500.000 Leser hatte der gehabt. Alle großen Alternativmedien von Hartgeld, Wall Street Online, Goldseiten, Epoch Times und so weiter haben nachgefragt, ob sie den übernehmen dürfen. Es geht gar nicht darum, dass Heiko Schrang so ein toller Publizist ist. Es geht darum, dass die Zeit jetzt reif ist. Dass die Leute sagen, oh Mensch, ich habe selber Kinder, was läuft hier ab? Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Ja, also ich fand es gerade faszinierend bei RFID. Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, auch was das eigentlich bedeutet. Weil wir hatten es auch in einem New Visier Totalbeitrag mit drin, auch über RFID eben, was es eigentlich für eine Technologie ist. Ne? Also du hast quasi so einen kleinen Reiskorn großen Chip. Der wird dir jetzt so, das ist ja so das Moderne hier zum Beispiel, das hier zwischen die zwei Finger so zu schieben und dann hast du den so toll drin. Mhm. Wie du schon gesagt hast, auf dem Kika haben das zwei Spaß-Cyborgs so drin gehabt und da kannst du eine minimale Datenmenge bisher drauf speichern. Bringt eigentlich nicht besonders viel, aber dann kannst du das in deine vermeintlich sicher an dein Schloss halten und dann öffnet sich das vom Auto, was weiß ich. Und das ist alles so praktisch, was man mit einem Transponder genauso hätte, der genauso RFID ist, aber man muss sich das irgendwie einsetzen. Und wenn man dann drüber nachdenkt, was es schon für Filme in der Vergangenheit gab, zum Beispiel die Arnold Schwarzenegger-Filme, welcher war das zum Beispiel? Total Recall, wo er selber irgendwie so ein Teil im Körper hat und sich das dann rausgeholt hat, weil es ihn sonst umgebracht hätte. Dann fragt man sich schon, erinnern sich die Leute an sowas nicht mehr oder sind sie jetzt mittlerweile zu jung oder blenden sie das so aus als reine Fiktion? Ich meine, wenn man sowas sieht, ich denke da direkt an sowas. Wie geht es dir?
Ja, wie gesagt, die Story ist ja schon viel älter. Es gab ja den Kultfilm, das Philadelphia-Experiment, sagt dir was, sicherlich.
Bring mich nochmal auf den Stand.
Da geht es darum, ist eigentlich eine wahre Begebenheit, wo natürlich Hollywood-mäßig gut verkauft, quasi diese sogenannte Zeitreise, diesen Albert Beilek heißt der, der hat ja darüber geschrieben, dass Tatsache, die U.S. Eldridge damals, die ist ja verschwunden, da wurde ein Experiment gemacht, also dieses, über Strahlung lief es ab, dass Tatsache, dass das Schiff verschwunden war, jetzt wurde jeder natürlich gesagt, Wahnsinn, aber darum geht es in den Filmen, das ist quasi in einer anderen Zeit, da ging es um 1984, kamen die Jungs quasi wieder an, aber obwohl sie eigentlich aus 1944 stammen. Mhm. Und da gab es einen Teil 2, ist jetzt wichtig, den kennt fast keiner. Der ist nicht so kultig wie der erste Teil. Und da geht es darum, dass wir in einer totalen Diktatur leben. Und diejenigen, die Diktatur ausführen, sehen so aus wie Nazis, also von den Klamotten her. Und jeder hat aber einen Chip. Und die gehen dann in U-Bahnhöfen und ziehen ihre Hand rüber. Und ich glaube, der Nachfolgefilm, ich nagel mich jetzt nicht fest, der kam ist von 1990 oder so. Mhm. Und überleg mal, das sind 25 Jahre her, wie man die Leute darauf vorbereitet, oder 26 Jahre vorbereitet auf diese Thematik. Nur, ich finde es ja viel schlimmer. Mittlerweile ist es ja bekannt, bei den Funktelefonen strahlen ist ja Sender und Empfänger. Du kennst die Stories mit den Hirntumoren. Gibt es ja zig Stories darüber. Das heißt, wir implantieren uns eine Sache, die ein Sender ist und ein Empfänger. Es ist ja mittlerweile so, es gibt ja dieses Patent, du hast davon sicherlich gehört, dass man in dieser Kapsel Gift quasi sogar einbringen kann.
Ja,
genau, weißt du es ja. So, das heißt also, so ähnlich wie damals mit der Euro-Einführung, wo uns einsuggeriert worden ist, auf Mallorca brauchst du keine Wechselgebühren mehr. Mhm. Und deswegen ist ja so toll. Mhm. Das wird versucht. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch aus so vielen Menschen wie möglich darüber zu informieren, weil es gehören immer zwei Leute dazu, der es macht und mit sich machen lässt. Wenn aber eine Vielzahl von Menschen, wir reden jetzt nicht über ein paar Tausend, über Millionen, sagt, nee, mache ich nicht. Was wollen sie machen? Wollen sie Millionen Menschen einkerkern, umbringen? Was wollen sie machen? Und das ist das Ziel, was wir als Aktivisten und, glaube ich, auch als Kollegen in der Alternativszene verfolgen.
Mhm. Es hat ja viele verschiedene Funktionen, wo das auch in die Richtung geht. Du hast ja schon gesagt, wenn sich das alle freiwillig machen lassen würden, dann könnte man da Gift drin haben und dann wäre man natürlich unendlich erpressbar. Willst du es dir rausholen, wirst du lieber schnell umgebracht, dann ist es lieber drin. Dann kannst du aber auch nichts anderes mehr machen. Also es ist hochgefährlich. Eine andere Sache, die aber quasi damit gleichzeitig verknüpft wird, ist natürlich dieses Vorantreiben des Bargeldverbots. Mhm. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen ausführen, was das bedeutet. Du beschäftigst dich ja schon länger, auch mit finanziellen Sachen, warst früher auch in der Finanzbranche drin. Mhm. Und vielleicht kannst du mal sagen, was das bedeuten würde.
Ja, das Bargeldverbot ist letztendlich nur eine Vorstufe davon. Die Idee an sich ist schon undenkbar, aber wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, bei der Bevölkerung würde die Mehrzahl sagen, wahrscheinlich 90%, wird nie dazu kommen. Aber das sind die gleichen Leute, die damals gesagt haben, würden niemals zum Euro kommen. Weil zu einem damaligen Zeitpunkt der ehemalige Bundesbankpräsident Pöhl hatte schon Anfang der 90er Jahre gesagt, auf keinen Fall werden die Deutschen ihre liebgewonnene D-Mark abgeben, aber die Medien sind nicht zu unterschätzen. Wenn du über einen langen Zeitraum eine Massensuggestion durchziehst und irgendwann, es gibt kein Zurück mehr quasi und in den Ländern, wo abgestimmt worden ist, die sagen, nee, wollen wir nicht, dann werden wir nochmal abstimmen, solange bis sie Ja sagen. Mhm. Da sehe ich eine sehr große Gefahr drin, dass sie ihre Ziele mit dem Bargeldverbot erreichen könnten. Ziel ist natürlich die absolute Kontrolle. Also wir haben ja mittlerweile, wer das jetzt nicht erkannt hat, spätestens seit 2008, ich sage nur Hypo Real Estate, Lehman Brothers, die Regionalbanken, Sächsische Landesbank und so weiter, die alle fast pleite waren, also Lehman Brothers war pleite. So, Und dass das nicht funktioniert, dieses Giralgeldsystem, dieses aus dem künstlich erschaffenen, das aus künstlich erschaffen Geld erschaffen wird. Und guck dir das an, sie machen ja mal weiter. Die Zinsen sind bei fast null, ja, und man spricht über Strafzinsen ja mittlerweile. Also ist das nicht nur fiktiv, IWF hat eine Studie rausgebracht, bis 4%, ja, kann man quasi Strafzinsen erlangen. Das bedeutet quasi, das ist das Problem ja bei dem Bargeldverbot, wenn du jetzt ein Gesetz erlassen würdest und sagst, jeder hat auf seinem Konto 4% Strafzinsen, dann holen sie das Geld runter, holen sich Edelmetalle, Sachwerte etc. pp. So, aber dann, wenn es gar kein Bargeld mehr gibt, da wird einfach nur abgebucht. Und das Problem ist ja dabei, dass die Notenbanken unendlich Geld aus dem Nichts erschaffen können. Das heißt, ihre Bilanzen können sie aufblähen bis zum geht nicht mehr. Das wäre also ein Rückfall in die Sklavenhaltergesellschaft, in die totale Versklavung, weil derjenige, der nicht mehr mitspielt in dem System, fast vergleichbar wie einer meiner Lieblingsfilme, lache ich immer zu Weihnachten, die Glücksritter mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Da war es doch so, Dan Aykroyd quasi denkt, er ist der große Manager, geht zu seiner Bank, ja, und sagt, hier, ich habe so und so viele Karten, und dann kommt doch der Bank. Manager zieht ihm alle Karten raus und er war auf einmal im Bettler, hat nirgendwo mal Geld bekommen.
Ja.
Und das ist, was ich meine.
Das ist auch interessant, dieser Film, ist der nicht sogar auch von Aaron Rousseau? Mhm. Weil Aaron Rousseau ja auch genau einer ist, der hat ja auch dieses Interview mit Infowars gegeben, noch bevor er gestorben war, und auch genau darüber gesprochen. Wahrscheinlich hatte er das damals auch gewusst. Der war ja so ein Rockefeller-Vertrauter und auch mit ihm befreundet. Und Rockefeller hat ihm wohl erzählt, auch, das hat er zumindest in einem Interview gesagt, dass sie eben genau das vorhaben, solche Chips, dieses Interview ist auch schon ein bisschen älter, ne? Diese Chips halt einzusetzen und halt dann über die Bargeldlosigkeit die Leute so kontrollieren zu können. Mhm. Also wenn es jetzt Zufall ist, wenn du das gar nicht wusstest, ist es ja auch interessant, dass sich das in dem Film auch so ausgedrückt hat. Ne?
Ja, also wir müssen aus meiner Sicht, ist mir eins immer wichtig, ist auch die Botschaft, die ich in die Publikation rübergebe, wir müssen aber endlich aus dieser Angststarre rauskommen. Viele Menschen, merkt man, die sind in sich nur gefangen, die haben Angst und sagen, ich kann nichts dafür tun, ich bin machtlos. Das ist aber, glaube ich, nicht die richtige Einstellung. Wir sind extrem mächtig, du kennst es ja, wir sind die 1%. Wir sind die 99% und nicht die 1%, genau.
Und das sind freudsche Versprecher und du bist eigentlich ein Agent.
Genau, ja. Ein Agent, so sieht es aus. Genau.
Wir sind die 99% und haben deswegen
die Reichweite. Wir müssen uns aber dem bewusst sein erstmal.
Ja. Ja, ne? Genau. Vielleicht bevor wir auch mal, wir hatten auch ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, auch in Richtung Lösungen zu gucken, und das hast du ja gerade auch schon wieder angesprochen, aber dass wir vielleicht auch noch bei den Themen noch mal ein bisschen die Tragweite auch noch mal aufzeigen, ohne jetzt vielleicht damit Angst zu machen, aber das kannst du ja auch sehr gut, das auch sachlich zu bearbeiten. Bei einem Bargeldverbot, wenn man sich das einfach, sagen wir noch mal auch anschaut, viele Leute, was das bedeutet. Ich meine, die gerade auch jüngeren Leute, viele gibt es ja dann, die im Supermarkt für Centbeträge irgendwie mit der Karte schon zahlen. Das heißt, die da schon ein Stück weit dran gewöhnt sind. Aber vielleicht kannst du noch mal auch ein Argument geben, warum braucht man überhaupt Bargeld?
Bargeld ist ein Stück Freiheit letztendlich, weil das ist vergleichbar, warum man in einer Spielbank ja nicht Geld setzt, also physisches Geld, sondern Plastikchips. Weil es für das Unterbewusstsein eine ganz andere Geschichte, ob ich ein Plastikchip, wo 1000 Euro draufstehen, ist ja nur ein oller Chip quasi, oder ob ich einen Schein, also 1000 Euro als Schein setze. Das ist bekannt, das weiß die Kreditkartenindustrie schon seit Jahren. Deswegen forciert man ja schon die ganzen, in Amerika sowieso, kommen sie ja her, die Kreditkarten, weil du einfacher mit der Karte Gelder ausgibst, also konsumierst, Dispo, also mehr ausgibst, als du hast, überziehst, als wenn du physisch Geld quasi damit bezahlst. Das ist einer der Gründe beispielsweise.
Das Interessante, was ja auch bei dieser Kartensache immer so ist, dass du bei Scheinen hast du halt einen festen Wert, ne? Und der verändert sich ja nicht. Also ich meine, was du dafür kriegst, natürlich schon. Mhm. Aber was auf dem Schein draufsteht, natürlich, das verändert sich nicht. Bei einer Karte weißt du gar nicht, wie viel das ist. Die zeigt die Karte auch nicht von außen. Mhm. Und das kann quasi sein, du hast da schon, bist da sonst was für Minus, ja. Oder halt, du hast da noch Plus drauf, ne? Aber das führt quasi dazu, auch wieder zu so einer Entkopplung von dem, was man ausgibt, ne?
Jetzt fangen sie mit diesen 500-Euro-Scheinen an. Da sehe ich eine ganz große Gefahr darin. Also diverse Länder in Europa, wie du weißt, ja, da sind ja teilweise, ich glaube in Spanien jetzt bis 1000 Euro kannst du nur, glaube ich, 1000 oder 2000 Euro bar bezahlen, muss man sich mal vorstellen. Wird natürlich erzählt, wegen den bösen Terroristen und Schwarzgelder etc. pp., obwohl die logischerweise, ich meine, der größte Terrorist der Welt ist der CIA und die machen intern andere Geschäfte, also das ist völlig egal, da braucht man nicht die tun immer so, als ob man denen jetzt austrocknet, also dieses Bargeld. Und hier geht es um was ganz anderes, was du am Anfang gesagt hast, letztendlich um die Leute komplett zu kontrollieren. Ist doch klar, wenn du mit Bargeld alles bezahlst, dann weiß man quasi, wo du im Bordell warst, beziehungsweise wo du überall konsumierst, hinfährst und so weiter.
Mit Bargeld weißt du es eben nicht.
Entschuldigung bitte, mit den, ob mit Kreditkarte
Ja,
oder mit dem
ja.
Chip, wie auch immer. Bin noch in meiner alten Sendung, die ich gerade gemacht habe, vorher
Ja.
Schrank-TV aufgenommen. Gut, jedenfalls ist der Punkt, dass es forciert wird. Und deswegen ist wichtig, darauf zu achten, dass man die Leute darüber informiert. Deswegen spreche ich auch immer wieder die Leute an, leitet diese Informationen weiter an Freunde und Bekannte. Das ist unheimlich wichtig. Eine Sache mal am Rande, wissen die wenigsten, man muss sich bloß eins sagen, diese Politdarsteller, die uns immer irgendwas erzählen, wie es abläuft, die sind ja nichts weiter als Erfüllungsgehilfen der Hochfinanz. Und aus meiner Sicht ein richtig großes Ding hat sich Herr Schäuble geleistet. Der war vor kurzem in Shanghai, unser Finanzminister. Am Rande des G20-Treffens ist ein Interview mit ihm. Da sagt er, kannst du alles recherchieren im Internet, im Handelsblatt steht das drin, er weiß gar nicht, was das soll, die ganze Debatte mit dem Bargeldverbot. Und er hat erst am Rande der Debatte davon erfahren, dass es in Deutschland einen 500-Euro-Schein gibt. Da habe ich mich, schwarz auf weiß steht da drin, kannst du im Internet eingeben. 500-Euro-Schein, er wusste nicht, der Bundesfinanzminister wusste nicht, dass es einen 500-Euro-Schein gibt. Da habe ich mir doch die Frage gestellt, hat denn Herr Schäuble die 100.000 D-Mark damals von Herrn Schreiber in 10 D-Mark-Noten bekommen im Koffer? Oder
ja,
wie?
Wahrscheinlich.
Das heißt, so eine Märchen erzählen die den Leuten als Bundesfinanzminister. Mhm.
Ja, das ist auch die Frage, ob er den sich vielleicht die Sachen gar nicht weiß. Ne? Er weiß nicht, dass es einen 500-Euro-Schein gibt. Er weiß nicht, dass er damals das Geld angenommen hat. Das ist so, ist einfach vergesslich und das ist vielleicht auf
genau,
den Kosten
weiß ich nicht.
Auch praktisch. Ne? Wenn man die Sachen vergisst, die einen vielleicht belasten könnten oder so. Lass uns mal auch rübergehen zu den Bilderbergern, die dort auch eine Rolle spielen. Sind ja dieses Jahr in Dresden, mitten in der Stadt eigentlich. Mhm. Vielleicht auch, es ist mal interessant, da auch noch deine Gedanken dazu. Warum sind sie, exponieren sie sich plötzlich so öffentlich? Und sagen wir gerade auch in Dresden, es ist ja, gibt ja auch viele andere Ungewöhnlichkeiten. Warum ist es dieses Jahr gerade an dieser Stelle?
Also 100%, ich weiß es wahrscheinlich gar keiner. Das können wir natürlich hypothetisch über irgendetwas nachdenken. Fakt ist eins, wenn man die Historie verfolgt, ist der Ort quasi immer wohl bedacht gewählt worden. Ob nun in Athen 2-2, wo sie denn kurz danach die, 2-2 glaube ich war das, wo sie die über die Griechenland-Gelder damals debattiert haben, dann war 2-8 glaube ich Washington, dann haben sie Lehman Brothers pleite geschickt. Also oftmals war ein Bezug zu diesen Ländern, dann waren sie in der Schweiz, nagel mich nicht fest, glaube 2009, Jahr danach, dann hat der, da war der Notenbankchef anwesend, kurz danach hat er bekannt gegeben, dass der Schweizer Franken quasi sich dem also quasi
an Euro koppeln.
Den Euro koppelt, genau. Gut, warum, wieso, weshalb Deutschland, wissen wir alle nicht. Fakt ist eins, ich hatte letztes Jahr am 27.05. Newsletter geschrieben, einmal im Jahr, immer über einen Bilderberger. Ein Insider hat uns eine Information zugespielt. Wir wissen natürlich immer nie, ob es jetzt Spinner ist oder nicht. Fakt ist eins, wir haben dort reingeschrieben in den Newsletter, ist ja im Internet einsehbar, dass die Flutung, so hat es uns gesagt, Europas mit Flüchtlingen und das Bargeldverbot auf der Agenda stand. Und zu dem Zeitpunkt im Mai war von Flüchtlingsstrom noch gar keine Rede.
Mhm.
Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass es zum einen damit zusammenhängt, die Aggression gegen Russland weiter voranzutreiben. Du hast ja davon gehört, dass so eine Panzerbrigade, ich glaube über 4000 Panzer, an die Ostflanke der NATO geschickt werden. Also eine Riesenprovokation für Russland. Und einer ihrer Erfüllungsgehilfen, der polnische Außenminister, vor ein paar Tagen ja noch sagte, Russland ist schlimmer oder gefährlicher als die IS. Und mhm. Deutschland, mal wieder, steht genau dort in der Mitte. Hatten wir ja schon mal gehabt. Also Russland, Deutschland, Polen. Dritte Reich, sage ich nur. Und Deutschland wird wieder mal, könnte sein, dass Deutschland wieder eingebunden wird in diese ganze Geschichte. Und natürlich Frau Merkel. Frau Merkel ist durch. Quasi, die hat mit die beste Arbeit seit Jahrzehnten geleistet für ihre Auftraggeber. Und das haben die Bilderberger in der Vergangenheit immer gezeigt. Die haben mal Leute hofiert. Die haben eine riesen Karriere kurz danach gemacht. Aber sie haben auch Leute abgeschossen. Mhm. Und Merkel wird wahrscheinlich abdanken müssen. Und dort wird festgelegt, wie immer, wer ist jetzt bei dem Kasperle-Theater die neue Politpuppe, die eine Rolle zu spielen hat.
Mhm. Interessante Punkte, die du auch aufbringst, gerade wir sollten vielleicht noch mal sagen, mit den Bilderberger-Treffen, die ja quasi, sag mal, immer eine immer größere Öffentlichkeit auch bekommen haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, wir hatten es auch neulich im Barcode diskutiert, ob es nicht quasi jetzt auch langsam die neue exponierte Stellung, nicht vielleicht sogar eine Ablösung des Bilderberger-Treffens zugunsten des anderen Treffens, was jetzt wieder ins Geheimnis oder ins Geheime halt übergeht, sein könnte. Aber wie du schon gesagt hast, natürlich die Bedeutung immer noch groß und man sieht ja die Zusammenhänge direkt danach, dass dann in dem Land irgendwas passiert von mit Leuten, die ja halt dort auch anwesend waren.
Mhm. Ganz kurz, 2-2 war natürlich ein Fehler, fällt mir ein, war glaube ich 2-7, aber gibt ja mal hier Zuschauer bei uns, die googeln und sagen, jetzt machen sie unsere Sendung am falschen Jahreshalb fest. Also 2-2 war natürlich nicht ein Thema, der gerade sagte, war glaube ich ein Jahr davor, 2-7 war das und nicht 2-2.
Das ist sowieso wichtig, die Sachen halt zu recherchieren. Wir hatten ja auch vorhin solche Sachen gesagt, wie die Behauptung, dass der CIA einer der größten Terrorproduzenten ist. Und das kann man natürlich auch zum Beispiel auf der CIA-Website nachschlagen für die Zuschauer. Die Sachen, die sie dann nach 50 Jahren dann veröffentlichen müssen.
Genau, super.
Wie zum Beispiel damals im Iran zum Beispiel, das findet man ja.
Iran-Kontra-Affäre, genau.
Genau, selbst. Lass uns mal hinschauen, wir wollten ja auch über Lösungen sprechen und du hattest ja auch vorher gesagt, dass dich Leute, also im Vorgespräch, dass dich Leute auch viel fragen, warum du noch das zweite Buch noch nicht rausgebracht hast, dein erstes liegt ja schon lange zurück und warum ist das zweite quasi noch nicht da? Gut, jetzt ist die DVD rausgekommen mit Vorträgen, du warst ja auch sehr aktiv mit deinem Newsletter und mit deinen Redebeiträgen, aber trotzdem wäre es natürlich naheliegend, da ein Buch rauszubringen. Warum gerade, oder warum ist das noch nicht passiert?
Drittes Buch,
okay.
100 Lüge 2 gibt es ja schon, genau. Alle haben danach geschrieben, haben gesagt, wir haben eine große, ich sag mal, Fangemeinde mittlerweile, aber der Hintergrund ist der, wenn es um Kommerz gehen würde, hätten wir Weihnachtenbuch auf den Markt bringen können oder spätestens zur Leipziger Buchmesse, ist ja ein Unding. Ich gehe mit meinem Verlag auf die Leipziger Buchmesse, kostet richtig Geld übrigens dort einen Stand zu haben.
Was kostet das, wenn du fragen darfst?
8.000 haben wir bezahlt. Also alles in allem, das ist also ein Wahnsinn.
Ja.
Und, aber haben kein neues Buch. Jeder geht dorthin und präsentiert ein neues Buch. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich habe die Sache, ich brauchte mal eine Auszeit, um die Sache zu beobachten und ich musste leider feststellen, dass sich gerade nach dem letzten Buch, wie gesagt, 2 Jahre her, die Ereignisse dermaßen überschlagen haben. Da gab es noch keinen Flüchtlingsschub, da gab es noch nicht die Diskussion Bargeldabschaffung, da gab es auch noch nicht die Diskussion im Mainstream, RFID-Chip bitte einsetzen von Klaus Kleber, wie du gesagt hast, oder bei den Tagesthemen, wo vor laufender Kamera ein Reporter sich den Chip
einschaltet. Ja, ja.
Unvorstellbar.
Ja.
Und ich,
auch die FAZ, muss ich noch dazu sagen, ich hatte noch extra Videos dazu gesucht. FAZ-Reporter hat sich das machen lassen, von UFM, so ein Jugendsender hat sich das reinschieben lassen. So wie man das überall gesehen, wenn man nachsuchen wollte.
Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen in der Angststarre sich wirklich befinden, also quasi die erwacht sind. Und selbst in unseren Berufskollegen von uns, muss ich auch sagen, ich kann die auch verstehen. Ich habe viele erlebt, Namen möchte ich jetzt nicht sagen, die sind schwer krank geworden. Schwer Krebs, die haben die Sache, quasi die Sache frisst sie auf, weil das ist ein ganz schlimmes Gefühl, wenn du siehst, was hier abläuft und wie gesagt, die Regierung, die mit Vollgas auf der Gegenspur unterwegs ist und alles platt macht mit ihrem riesen Panzer und du rennst nur rum und sagst, seht ihr das nicht? Du wirst wahnsinnig. Nur leider ist es so, dass ich erkannt habe, es macht keinen Sinn, es ist nicht der richtige Weg, sondern der Weg kann nur sein, dass die Veränderung im Innen kommt. Das heißt, ich kann immer nicht nur vom Verstand an eine Sache rangehen, es gibt noch mehr. Es gibt ja auch das Unterbewusstsein, quasi der Geist. Ich nenne es immer die Herzenergie, also unser Herz. Und ich muss beide Sachen zusammenbringen. Das heißt also, ich kann nicht erwarten, dass die Welt sich verändert im Außen, wenn ich mich nicht selbst verändere. Mhm. Ich muss also letztendlich bei mir beginnen. Die meisten Leute zeigen aber mit dem Finger und sagen, der soll das machen. Und deswegen kann ich es auch nicht mehr hören, ob bei mir beim Sport immer wieder mit Leuten konfrontiert werde und alle meckern rum und ich stelle immer wieder die Frage, haben wir am Telefon beide drüber gesprochen, dann sage ich mal, sag mir konkret, was machst du, wann warst du beim letzten Mal bei einer Demo? Bringt ja nichts. Okay, welchen Blog hast du gegründet? Was machst du auf Facebook? Dann kannst du bitte nicht erwarten, dass sich was verändert. Mhm. So, und das ist der Punkt. Wir müssen es letztendlich erkennen, dass wir doch eine große Macht haben. Ja, wir müssen uns nur vernetzen. Und ich bin trotzdem positiv gestimmt. Und jetzt zurück zu dem Buch. Ich bin natürlich dabei. Also das Buch wird wahrscheinlich Ende des Jahres auf den Markt kommen, aber mit diversen Lösungsansätzen, weil ich habe keine Lust mehr, wirklich keine Lust mehr, die tausendste Verschwörungstheorie aufzudecken. Ja, es ist alles schon gesagt worden. Es ist zwar nett, ich weiß, dass immer wieder neue Leute dazukommen, dann sollen sich Teil 1 und Teil 2 kaufen. Aber wir sind schon, das Momentum ist so extrem, wir sind schon mehrere Schritte weiter.
Ja, und es bringt ja auch nichts, wenn wieder ein neues RFID-Video rauskommt und man regt sich nochmal drüber auf. Die anderen haben jetzt schon gereicht. Man weiß eigentlich schon, dass sie auf dieser Spur sind und wer wirklich so krass ist, dass er sich halt dann den Chip auch vor laufender Kamera einsetzen lässt und das halt überall publiziert. Also der meint es auch ernst damit, ne? Und das ist nicht irgendwie so, nur so ein Ausrutscher. Ne?
Ja.
Und vielleicht kann man mal anfangen, du wirst ja dann viele Sachen auch drin haben, hast du ja gerade gesagt, aber dass du vielleicht schon mal so den ein oder anderen Lösungsansatz, dass wir den schon mal so diskutieren und vielleicht auch mal schon so ein bisschen bringen, dass die Leute schon mal ein bisschen in dieses Denken reinkommen. Was würdest du zum Beispiel sagen, du hast ja gesagt, auch Demos wird dir häufig gesagt, Demos bringen nichts. Was würdest du sagen, was man vielleicht auch so in kleinen Grüppchen machen kann? Ne? Viele Leute haben ja nicht sind ja noch nicht so gut vernetzt, dass sie jetzt sagen können, ich kann jetzt schon tausende Leute organisieren, ich kenne auch noch meine paar Freunde und das war es halt. Und es bringt ja eh nichts und ich bin vielleicht nur allein oder ich kenne noch ein paar Leute, es bringt ja eh nichts. Das hört man ja so häufig. Was würdest du dem entgegnen?
Ich sehe momentan die Situation so an, so vergleichbar, immer wie so ein Feld, muss man sich vorstellen, so fast wie nach dem Krieg, wo eine ganze Menge Leute, die sind jetzt nicht tot, ich stelle mir mal als Metapher so vor, die liegen dort und schlafen, also wie so Matrix-Kokon, und einige so erwachen und sind völlig entsetzt, was sie dort sehen und wollen dieses Wissen teilen mit ihren Freunden, die liegen aber da und schlafen und rütteln an denen quasi so rum und dann wird einer so im Halbschlaf sagen, du hast so einen Knall, lass mich weiter schlafen. Ja. So, und das frustriert sie und deswegen ist wichtig, erstmal in sich zu kommen. Ich meditiere, aber es gibt bestimmte Sachen, die jeder für sich machen kann. Erstmal sich wahrnehmen, sich selbst wahrnehmen, auf diesem Feld zu gucken und festzustellen, oh, da drüben steht ja auch noch einer. Da steht einer, hallo, wollen wir uns nicht mal zusammentun? Also man nennt es Resonanzgruppen. Also du ziehst Leute in deinem Leben, das wird jeder Zuschauer von uns mal erkennen, da sagt er, ist ja ein Digi vor dem Urlaub, treffen Typen am Strand, der befasst sich mit ähnlichen Sachen wie ich oder war bei der Party, weil du dich veränderst, weil du was anderes aussendest und mit diesen Menschen muss man sich als allererstes zusammentun. Nächster Punkt ist aus meiner Sicht ziviler Ungehorsam. Die Zeit des Debattierens ist vorbei. Punkt. Ja. Ja, wir brauchen nicht mehr über alles debattieren, wir den Talkshows, Fernseher auslassen. Nächster Punkt. Wer weniger Fernsehen sieht, mehr durch. Ja. Ich schaue seit fast 5 Jahren kein Fernsehen. Den Tag wieder beim Kommentar lesen, ja, glaube ich nicht, weil wenn er es so oft sagt, macht er nicht. Ist mir völlig egal. Ist mir wirklich egal, die Leute, die es wissen. In meinem Umfeld sind einige jetzt dabei, gerade im Auto habe ich mit einem guten Freund gesprochen, der hat zu mir gesagt, Heiko, wortwörtlich, da war irgendwie Halbfinale, irgendwie war so ein Fußballspiel vor ein paar Tagen, Champions League oder irgend sowas, keine Ahnung. Er sagte, Heiko, der kennt auch die Themen von uns, ich kann nicht mehr, es ist unerträglich, dass im Fernsehen, sag, erklär mir es doch mal, was denn, René? Da sagt er zu mir, da war eine Pause und in dieser Pause, gerade auf dem Weg hierher nach Leipzig, sagte er, erste Meldung war, wie diese böse neue Terrorzelle in Freital, also das war ja so, als ob jetzt die neue RAF neu entsteht und die GSG 9 quasi dort eingeschlagen hat, haben so alle Bilder gezeigt, also vergleichbar, dass also eine Riesenwalze über eine Fliege fährt. Und als letztes hat er mir erzählt, nach 15 Minuten, das war die erste Meldung, die letzte Meldung war gegen Bachmann, Pegida wurde ein Strafantrag wegen Volksverhetzung gegeben. Also als Zuschauer hat er sich gesagt, oh weia, wenn ich gegen den Staat was tue, reitet entweder die GSG 9 bei mir ein oder ich kriege eine Anklage wegen Volksverhetzung. Und das sind diese subtilen Botschaften. Deswegen ist erster Weg Fernseher aus. Zweiter Punkt ist, guckt nach, habt ihr Lebensversicherung noch, investiert ihr in Staatsanleihen, raus damit. Weil ich kann noch nicht angehen, dass ich in einen Staat investiere, in die Schulden eines Staates noch investiere, muss ich aussteigen. Dann kann es nicht sein, dass ich Leute sehe, die über das System meckern und auf der anderen Seite rennen sie mit einer Bildzeitung oder mit einem Spiegel nach Hause und sagen, ich muss doch informiert sein. Mhm. Funktioniert nicht. Nächster Punkt, Ernährung. Drüber nachzudenken, wie ernähre ich mich denn? Welcher Konzern steckt denn dahinter? Ja, ich sage nur Monsanto, lässt grüßen. Einfach mal mit der Thematik befassen. Und es ist eine Ausrede von den Leuten, wenn die sagen, naja, aber der Bauer um die Ecke ist so teuer. Ja, wenn man sich überlegt, für wie viel, wo die sonst Geld ausgeben. Das heißt, in jeder Region gibt es auch regionale Produkte, die man auch unterstützen kann. Hat was mit Bewusstsein zu tun. Und diese Leute, die sollen sich treffen. Wir haben unzählige, wirklich ganz viele Sympathisanten, die alte DVD von mir haben. Ich habe allen, muss ich auch gleich hier sagen, allen Leuten gesagt, ihr dürft alle die DVD kopieren, ihr dürft alle meine Hörbuch-CDs, die richtig teuer waren, Horst Jansen, Rainer Schöne, Optimus Prime, musste man teuer bezahlen. Trotzdem, ihr dürft die alle kopieren, ist wichtig, damit die Leute das Wissen rumtragen. Wir haben beispielsweise in Stendal, das ist eine Zahnarztpraxis, die fragte nach, ob die DVD von uns, die erste DVD, auf Endlosschleife dort laufen darf. Es gibt ganz viele Grüppchen, die habe ich festgestellt, die sich so gegründet haben, so 5 bis 10 Mann, die sich austauschen. Das, glaube ich, ist erstmal der richtige Weg. Und ich kann den Leuten sagen, sie sind nicht alleine. Viele denken, sie sind alleine, sie sind aber nicht alleine. Mhm. Und weiter schön alternative Medien schauen.
Ich habe da auch selber ein Erlebnis in den letzten Tagen gehabt. Ich habe ja ein Video auf meinem Kanal rausgebracht, wo ich nicht mal dazu aufgerufen habe, sondern selber eine einfach nur die Idee von einem Aktivisten, der sich mit mir getroffen hatte, vorgestellt habe. Der hatte mich hier in Leipzig extra dafür besucht und hatte mir halt so seine Idee vorgestellt, dass man die Ämter quasi besetzen könnte. Also er hat quasi gesagt, man könnte ins Finanzamt gehen und also wenn man sich zu einer kleineren Gruppe zusammenfindet und dann halt groß genug ist, dort den Betrieb stören oder im Rathaus und so, weil die Verwaltung halt viel am Laufen hält. Ne? Und das Interessante daran war aber vor allen Dingen das Echo, was darauf gefolgt ist. Also viele von den Zuschauern so fanden es gut, so, und manche fanden es kritisch, aber es gab zwei Leute, die quasi direkt, also einer, Rüdiger Klaasen, der hat quasi sofort dazu aufgerufen, mach das ja nicht und lieber die ganze Zeit an die Gesetze halten und also so diesen ziviler Ungehorsam, wo du halt gesagt hast, so nein, mach das ja nicht so. Mhm. Hat dann natürlich auch noch ein paar Alternativen gebracht, das fand ich zumindest gut, so einen Infostand davor zu machen, immerhin. Ein anderer YouTuber hat mir gleich vorgeworfen, vom Verfassungsschutz zu sein, ne? Und mach das ja nicht. Ich meine nur, nicht, dass mich das jetzt irgendwie angeht, sondern das Interessante ist halt dieser Reflex, wenn irgendwas mal sozusagen so gefährlich sein könnte oder wo man mal denkt, das weicht von dem ab, was mir vorher erlaubt war, dass die Leute dann so wie panikartig und reflexartig teilweise reagieren, dass es bei ihnen so viel Energie erzeugt, dass sie dann sogar Gegenvideos machen. Ne? Also das fand ich faszinierend. Begegnet dir das auch häufig, dass du dann Leute hast, die quasi so abgeschreckt sind von Ideen, weil du ja auch sagst, Lösungen, du willst jetzt auf die Lösungen hinaus, aber dass sie so abgeschreckt davon sind, dass sie erstmal da ein Stück zurückgehen?
Ja, ich bin in der Phase, dass ich gar keinen mehr überzeugen will. Letztendlich ist es immer so wie so ein Tablett, du präsentierst es, Tatsache, und die sage, wie so verschiedene Konfektstücken sind drauf, nehmt euch, was ihr wollt. Letztendlich ist es natürlich immer so, du kannst die Leute nur da abholen, wo sie sind. Und es hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern wir sind alle nur anders, aber nicht besser und nicht schlechter. Ja, das wird ja oftmals hier vorgeworfen. Denkst du jetzt, du bist was Besseres? Als wir, darum geht es überhaupt gar nicht. Ich hatte vorher noch bei der Sendung drüber gesprochen, die ich aufgenommen habe, was mir eigentlich viel wichtiger ist. Wir nehmen uns alle so dermaßen wichtig, wir Menschen. Dabei wohnen wir auf einem Planet, der nichts weiter ist als ein Staubkorn im Universum. Und ab und zu mal sollte man die Perspektive wechseln. Das heißt, ich hatte vorhin drüber gesprochen, über Guido Westerwelle. Guido Westerwelle hat kurz vor seinem Tod bei der Sendung von Markus Lanz was extrem Bemerkenswertes gesagt. 2,5 Minuten Statement, kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Aber ich habe Gänsehaut bekommen, wie er sagte. Er hat drüber nachgedacht, über sein Leben. Und er hat festgestellt, dass er sich jetzt fragt, welchen Menschen er Unrecht getan hat. Und dass man doch Leute hat, die hat man im Herz lieb gewonnen. Man streitet sich, kennen wir alle, ich will mich da nicht ausnehmen, wegen Kleinigkeiten und irgendwann redet man gar nicht mehr miteinander und fragt sich, wie ist der Streit entstanden, sagte Guido Westerwelle. Und er hofft im zweiten Leben, es besser zu machen. Und meine Frage auch an die Zuschauer ist die, müssen wir erst so lange warten, dass wir kurz vorm Tod stehen, um diese Erkenntnis zu haben, dass wir noch nicht mal in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Ich muss aber, deswegen ist ja auch Teil meines Buches immer, erkennen, erwachen, verändern. Die erste Stufe ist natürlich das Erkennen. Ich muss erkennen, wir sagen ja immer wieder, das ganze Kasperle-Theater mit den Wahlen, wie Tucholsky sagte, wenn Wahlen etwas ändern, dann werden sie verboten. Und guckt ihr es doch jetzt an in Sachsen-Anhalt. Also in meinen Publikationen habe ich immer geschrieben, dass der Zaun, der euch umgibt, ist immer derselbe, nur die Farbe ändert sich. Und die neue Farbe nennt sich ja Jamaika-Farbe, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das heißt,
was vorhin
CDU gab es nicht, war ein Unding. Ja. Ja, SPD, CDU und die Grünen. Warum? Weil sie machtbesessen sind und sagen, aber mit denen reden wir nicht, weil die sind böse. Und dieses Spiel müssen wir doch endlich mal ab ACTA legen. Ich habe doch ein Statement nach Leipzig abgegeben. Mein Stand war doch wie sein Nebenstand von ARD. Ich musste mir 4 Tage lang diese Propaganda-Ertrang, unerträglich gewesen. AfD bekämpfen, ganz böse Leute und so weiter und so weiter. Und wir sind immer wieder in dieser Trennung. Und solange wir in den Köpfen uns getrennt sehen, sollen die Leute aber bitte nicht erwarten, dass sich bei ihnen etwas verändert. Ja? Mhm.
Auch noch ein wichtiger Punkt, du hast es ja mit dem Staubkorn und also mit dieser Perspektive gesagt, was viele Leute noch daran behindert, sagen wir das vielleicht auch so zu sehen, ist natürlich die, die Angst auch aus dem individuellen Blickpunkt heraus. Also ich meine, ich kann jetzt ja alles schön, sich das vorzustellen, ja, die Erde von oben, tralala, aber wenn ich jetzt quasi dran glauben muss, weil ich irgendwie so, ich argumentiere jetzt aus der Position, wenn ich jetzt quasi dran glauben muss, weil ich irgendwie auf irgendeiner Demo bin und jetzt quasi von einem Polizisten da nicht gefalle, so nach dem Motto, pauschal gesagt, dann habe ich natürlich auch den Zeitpunkt. Dann bleibe ich doch lieber zu Hause und warte ab und mal gucken, vielleicht ändert sich das ja von alleine und irgendwie geht es ja alles noch und so weiter. Was sagst du den Leuten?
Ich sage immer, hört auf euer Herz. Letztendlich, Angst ist niemals ein guter Ratgeber gewesen, weil über die Angst werden die Leute ja kontrolliert. Nach dem 11. September haben wir es ja sehr schön gesehen. Man hat uns einsuggeriert, Angst vor Terrorismus, Angst vor Schweinegrippe, die nie existiert hat, Angst vor, weiß ich nicht, vor das. Und du musst dich absichern, Lebensversicherung abschließen, dein Haus noch absichern und so weiter. Das hat nie funktioniert. Angst, wo ist dein Schrecken, sagten die großen Weisheitslehrer. Ich kann dazu nur sagen, oftmals muss man selber ein drastisches Erlebnis in seinem Leben haben. Also bei mir war es ja, ich sag mal, so eine Art Nahtoderfahrung. 2012 bin ich ja quasi halb gestorben, also lag im Koma 6 Wochen lang. Ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das tue, was ich jetzt mache. Oder andere Dinge, dass familiär irgendjemand Unrecht getan worden ist, ob jetzt nochmal ein Kind überfallen worden ist von einem Kinderschänder, wie damals der Fall Bachmeier in den 80er Jahren, wo der Kinderschänder wieder rauskommen sollte und sie den erschossen hat und so weiter, dass Leute aufstehen und sagen, nein, ich will nicht. Der Deutsche ist natürlich extrem träge. Also ich erwidere den, ihr müsst selber wissen, was ihr machen wollt, aber irgendwann wird die Sache auch zu euch kommen. Und ich will mal eins sagen, weil ich habe den Tag immer wieder höre, ja, mir tun die Beamten leid. Tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss. Ob Polizisten, auch diese GSG 9 Leute, mal ganz ehrlich. Wenn dort eine Hundertschaft einreitet, wo alles, wirklich, das sind die besttrainiertesten Leute, so eine GSG 9 Leute, und auf ein paar Leute einschlägt, weil man ihnen einsuggeriert, die sind ja so böse. Das ist so vergleichbar, als ob wir 10 Mann uns nehmen, erwachsene Männer, und auf 3-jährige Mädels eintreten. So, wer zwingt sie denn dazu? Das ist doch der Punkt. Ja, na, sie haben einen Auftraggeber, das ist der Staat. Und sie sollten sich alle mal die Fragen stellen, was machen sie denn da? Und google doch mal im Internet, ich habe es schon mal in einer Rede gesagt, wir haben die höchste Selbstmordrate bei Polizisten mittlerweile, die es jemals gab. Da hat einer geschrieben, Herr Schrank, wo ist der Beweis, wo ist die Quelle? Hat gleich mal reagiert, sollen sie selber googeln, geben sie doch ein, steht alles im Internet drin. Warum ist es denn so? Depression, Burnouts, weil sie das gar nicht mehr verarbeiten können, weil ihr Herz sagt, das ist nicht korrekt, was ich da gemacht habe. Lass jetzt mal die GSG 9 Leute aus oder nehmen die Sache im Januar, wo diese Massenvergewaltigungen dort waren in Köln und ein paar Tage danach war so eine Pegida-Demo, auf die wird mit Wasserwerfer eingeschlagen und da gucken sie weg. Aber die kommen nach Hause, trinken Alkohol, nehmen Drogen und so weiter, nehmen Schlafmittel, um damit klarzukommen. Die sollten sich aber mal alle die Frage stellen, sind sie als Polizist, Feuerwehrmann, als Gerichtsvollzieher oder Finanzbeamter zur Welt gekommen oder nicht? Oder als was sind sie zur Welt gekommen? Was ist ihre Berufung, was ist ihre Lebensaufgabe? Sie müssen sich trennen von dieser Angst. Und das würde ich den Leuten erwidern.
Die neue Weltordnung, wie sie lange angekündigt wurde, scheint jetzt langsam Formen anzunehmen und scheint sich tatsächlich im Eiltempo auf uns zuzubewegen. Doch wir sind dem nicht hoffnungslos gegenüber ausgeliefert, sondern können etwas tun, können viel tun. Das haben wir gerade im Gespräch auch besprochen. Und ein Ausgangspunkt dafür ist natürlich, die eigene Angst zu überwinden, wie wir gerade gehört haben, und auf das eigene Herz zu hören. Heiko, vielen Dank für das Gespräch. Wo können dich denn Zuschauer finden und deine Arbeit?
www.macht-steuert-wissen.de ist unsere Homepage. Wir haben, wie gesagt, einen kostenlosen Newsletter-Verteiler. Mittlerweile haben wir über 1 Million Leser im Jahr. Da können Sie gerne sich eintragen und werden auch kostenlos über die neuesten Infos informiert.
Klasse. Danke, dass du da warst. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.